In der heutigen Folge möchte ich auf vier Frauen neugierig machen, die mit oder nach Sigmund Freud die Psychoanalyse aus der Taufe gehoben haben. Lou-André Salomé, Anna Freud, Melanie Klein und Karin Horney. Hallo, mein Name ist Jens Hellmich und ich heiße euch einmal wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Sigmund Freud, der Gründervater der Psychoanalyse, war bekanntlich ein Mann. Aber ist seine Lehre deswegen automatisch frauenfeindlich? Und welche Frauen stehen eigentlich am Beginn der modernen Psychoanalyse? Sigmund Freuds Name ist eng verbunden mit denen von so großen und einflussreichen Wissenschaftlern wie Ernest Jones, Sándor Ferenczi und Otto Rank. Viele von ihnen kennt man bis heute und ihre Schriften werden bis heute rezipiert. Vielen Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass viele Frauen in Freuds Umkreis forschten, lehrten und auch analysierten. Alle diese Frauen erweiterten die Psychoanalyse durch ihre eigenen Beiträge oder stellten sie sogar gänzlich auf den Kopf. Die meisten von ihnen sind uns allerdings heute kaum noch bekannt. Neben der Frauenfeindlichkeit des damaligen Wissenschaftsbetriebes, von der sich auch der junge Freud zunächst nicht völlig frei machen konnte, war man in der psychoanalytischen Forschungsgemeinde Frauen gegenüber zusätzlich skeptisch. Bekanntlich nimmt die Lehre Freuds ja eine bereits im Kindesalter wirksame und wichtige Sexualität an, deren Störungen werden als wichtige Auslöser für spätere psychische Erkrankungen angesehen. Im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts war es schon schwierig, sich als Mann mit etwas so Schmutzigem wie der Sexualität auseinanderzusetzen. Für Frauen war es vollkommen unvorstellbar, sie wären angefeindet worden oder möglicherweise mit schlimmen Schimpfwörtern belegt. Bei einer der ersten Frauen, die dies trotzdem taten, scheint es ein Zufall gewesen zu sein, der sie mit Freud zusammengeführt hat. Lou-André Salomé war eine bekannte Intellektuelle, Autorin und enge Freundin von Friedrich Nietzsche und Rainer Maria Rilke. 1911 begegnete sie auf einem Kongress Sigmund Freud. Diese Begegnung beflügelte sie und sie begann sich für die neue Wissenschaft und Kulturtheorie der Psychoanalyse zu interessieren. Sie hörte Freuds Vorlesung und ließ sich von ihm analysieren. Freud riet ihr dringend, den Beruf der Psychoanalytikerin zu ergreifen. Bereits ab 1913 veröffentlichte sie erste Beiträge in der psychoanalytischen Fachzeitschrift Imago und eröffnete 1915 die erste psychoanalytische Praxis in Göttingen, geführt von einer Frau. In ihren umfangreichen Schriften beschäftigte sie sich neben anderen Themen mit der psychosexuellen Entwicklung der Frau. Nach Andreas Salomé sind Frauen in ihrer Entwicklung viel eher als Männer in der Lage, das, sagen wir mal, sinnlich-sexuelle und das Geistige zu verbinden. Für eine Frau hat damit jedes erotische Erleben auch eine geistige Dimension und man könnte sagen, auch umgekehrt. Erfüllende sexuelle Hingabe ist für Lou-André Salomé immer auch an die Wertschöpfung der eigenen Person geknüpft. Das macht sie zu einer Vorreiterin der modernen Emanzipationsbewegung. Obwohl sie Sigmund Freud gern und häufig widersprach und ihre eigenen Meinungen durchzusetzen pflegte, bleiben beide lebenslang Freunde. Eine weitere wichtige Frau in den Anfangsjahren der Psychoanalyse ist Freuds Tochter Anna. Sigmund Freuds Tochter trat in die Fußstapfen ihres Vaters und eröffnete 1923 ihre erste eigene psychoanalytische Praxis. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei ihrem Vater, was von feministischer Seite später und zum Teil auch bis heute harsch kritisiert wurde und wird. Bekannt wurde Anna Freud vor allen Dingen als Kommentatorin und Herausgeberin der Werke ihres Vaters, aber auch für ihre Studien zur Ich-Analyse. Während für Sigmund Freud die Analyse des Unbewussten im Mittelpunkt stand, interessierte sich Anna für das bewusste Ich. Sie arbeitet von 1915 bis 1920 als Grundschullehrerin in Wien, woraus sich ihr Interesse für die Erforschung von psychischen Störungen im Kindesalter erklärt und gilt als eine der wichtigsten Begründerinnen der psychoanalytischen Behandlung von traumatisierten und kriegsgeschädigten Kindern. Sie eröffnete zunächst eine Betreuungsstätte für Kinder in Wien und nach ihrer Emigration nach London, gemeinsam mit ihrem Vater, setzte sie ihre Arbeit mit Kindern dort fort. Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Dorothy Burlington gründete sie die Hampstead Nurseries, in der vor allen Dingen Kriegswaisen aufgenommen und betreut wurden. In verschiedenen Schriften kritisierte sie später scharf die institutionalisierte Kinderbetreuung, die zwar der körperlichen Entwicklung Aufmerksamkeit schenkten, aber die psychische Entwicklung vernachlässigten. Nicht zuletzt ihre Studien, die auf der direkten Beobachtung des Verhaltens von Kindern basierten, gab den Ausschlag für wichtige Reformen auf diesem Gebiet. Nach dem Tod ihres Vaters Sigmund übernahm sie ab 1939 eine wichtige Rolle in der psychoanalytischen Forschungsgemeinschaft und machte die Psychoanalyse ihres Vaters weithin bekannt. Melanie Klein. In ihrer Rolle als Verwalterin des Erbes ihres Vaters war Anna Freud nicht unumstritten. Ihre schärfste Kritikerin und in gewissem Sinne auch Konkurrentin war die 13 Jahre ältere Melanie Klein. Der Streit über die richtige Interpretation der Werke Freuds und über die theoretischen Grundlagen der Kinderanalyse führten zur Entstehung von drei Ausrichtungen der Psychoanalyse, den Freudianern, den Kleinianern und den sogenannten Unabhängigen. Diese Spaltung wirkt zum Teil bis heute noch fort. Wer aber war Melanie Klein? Melanie Klein wollte ursprünglich Medizin studieren, heiratete jedoch und bekam drei Kinder. Sie litt während und nach ihren drei Schwangerschaften unter depressiven Verstimmungen, weswegen sie Hilfe bei dem Psychoanalytiker Sandor Ferenczi suchte. Sie war begeistert und beschloss, sich ebenfalls zur Psychoanalytikerin auszubilden. Es war auch Ferenczi, bei dem sie ihre Lehranalyse begann und später bei dem Neurologen und Psychoanalytiker Karl Abraham in Berlin beendete. Sie trennte sich von ihrem Ehemann und ging 1926, also 12 Jahre vor Anna und Sigmund Freud, nach London, wo sie auch den Rest ihres Lebens verbrachte und arbeitete. Ähnlich wie Anna Freud interessierte sich auch Melanie Klein für Kinderpsychologie. Nachdem sie erste Erfahrungen mit der Analyse ihres eigenen Sohnes gesammelt hatte, entwickelte sie eine eigene Form der Kinderanalyse. Die bedeutende Neuerung an Kleins Ansatz bestand darin, dass sie eigene Spieltechniken entwickelte. Damit wurde es möglich, auch zu den Ängsten von sehr kleinen Kindern einen Zugang zu bekommen. Klein stellte sich damit mutig gegen die vorherrschende Meinung, dass Kinder im Grunde nicht analysiert werden können, da ihre sprachlichen Ausdrucksformen, zum Beispiel für die Methode der freien Assoziation, noch nicht weit genug entwickelt waren. Melanie Klein richtete für ihre kleinen Patienten ein spezielles Spielzimmer ein. Darin konnte zum Beispiel auch gezeichnet werden. Sie beobachtete teilnehmend das Spiel der Kinder und die Ergebnisse ihrer künstlerischen Bemühungen. Sie erkannte, dass durch Übertragungsphänomene auf die Kinderanalytikerin ein Zugang zu den unbewussten Wünschen des Kindes gelingen kann. Als besonders wichtig erkannte Klein die Mutter-Kind-Interaktion, die den späteren Menschen nachhaltig prägt und verantwortlich dafür ist, wie wir als Erwachsene die Welt wahrnehmen. Auch Karin Horney kam über Karl Abraham zur Psychoanalyse, nachdem sie als eine der ersten Frauen in Deutschland Medizin studiert hatte. Sie eröffnete eine eigene psychoanalytische Praxis in Berlin und bildete als Lehranalytikerin neue Psychoanalytikerinnen aus. 1932 ging sie auf Einladung von Franz Alexander, dem Begründer der Psychosomatik, nach Chicago und lebte für den Rest ihres Lebens in den Vereinigten Staaten. Während sich die Werke von Lou Andreas Salomé, Anna Freud und Melanie Klein nicht in direkte Opposition zur Psychoanalyse stellten, durchleuchtete Horney diese kritisch und formulierte im Laufe ihrer Arbeit die sogenannte Neopsychoanalyse. Diese ist eine Form der Psychoanalyse, in die vor allen Dingen die Erkenntnisse der Soziologie einfließen. Horney beschäftigt sich nicht nur mit dem isolierten Einzelpatienten. Sie versteht den Menschen vielmehr als ein Gesellschaftswesen, das auf andere Menschen reagiert. Prägend für den Erkrankten ist die sogenannte Grundangst. Sie ist eine existenzielle Angst, zu deren Überwindung es 4 Möglichkeiten gibt: Liebe, Abhängigkeit, Macht und Distanzierung. Insbesondere Karin Horneys Analyse der Macht ist faszinierend, gerade weil auch in unserer Zeit wieder einmal Ideologien akzeptiert werden, die ihrem Inhalt nach widersprüchlich sind. Die allgegenwärtige Suche nach Verschwörungen, geheimen Mächten und finsteren Bedrohungen resultiert nach Horney also allein aus der erwähnten allzu menschlichen Grundangst. Kommen wir zum Schluss. Wir sehen heute im Jahre 2020 weiter als Freud und seine Zeitgenossin. Die Psychoanalyse und die ihr nachfolgenden Schulen haben sich weiterentwickelt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir dabei Zwerge sind, die auf den Schultern eines Riesen und, wie wir gerade gehört haben, einiger Riesinnen sitzen. Zu diesen gehören die erwähnten 4 Frauen in ihren unterschiedlichen Stärken und Impulsen, die sie der Welt der Psychoanalyse gegeben haben. Ihnen und vielen weiteren Frauen gebührt unsere Hochachtung, die wir Ihnen am besten zollen, wenn wir uns wieder ausführlicher mit Ihren Werken beschäftigen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch einige neue Gedanken und Ideen vermitteln konnte. Wenn euch die Sendung gefallen hat, empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Ganz lieben Dank dafür. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Eine gute Woche für euch, bleibt gesund. Euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.